Wunderschönen guten Abend. Ihr hört Breakfast at Manu Spiels mit der Sonntagsedition an einem Montag, weil Feiertag ist und ohne Boris, dafür mit dem wunderbaren Ben Flavor. Guten Abend.
Guten Abend und Grüße nach Freiburg.
Oh, da kannst du dir gleich schon mal bookmarken, dass wir nachher ja wieder jemanden grüßen wollen, dass wir da nachher nicht so rumstammeln.
Stimmt.
Ja.
Genau vielleicht das. Den mit dem gedopten Pferdefleisch.
Genau, den grüßen wir nachher, das ist eine gute Idee. Müssen wir noch eine Brücke dafür finden. Aber lass uns anfangen. Jo. Wir wollen heute über die physikalische Kackscheiße reden, die sich in unserer Generation von Spielen, an der wir nicht vorbeikommen, das sich aber unter Umständen in den nächsten Jahren ändern wird und die ganze Debatte darum, nämlich um den Gebrauchtspielemarkt und was die neueren Konsolen, die da jetzt da bald auf uns zukommen, dagegen unternehmen wollen, warum das ein Problem ist und wie wir dazu stehen.
Physikalischer Kackscheiß. Nur unter Protest stimme ich zu.
Deswegen sind wir ja, das soll ja die Reibung erzeugen. Deswegen dachte ich steige provokant ein.
Die Reibung also, verstehe. Ich habe eine Frage an dich, und zwar, glaubst du, wenn ein Gebrauchtwagenhändler einen Wagen verschleudert, dass der dem Entwickler des 3er BMW einen Prozentsatz zahlen muss?
Dem Entwickler des, also dem Autohersteller?
Genau.
Du meinst, ob ich finde, dass das so sein sollte?
Ja, ich habe den Eindruck nämlich, dass ich dieses Argument sehr oft höre, dass Kunden dafür angeschwärzt werden, ihnen beim Kauf eines Gebrauchtspiels ein schlechtes Gewissen gemacht werden soll, weil sie sagen, in dem Moment, in dem ihr dieses Spiel kauft, sehen die Entwickler davon nichts. Ich sage, okay, ist es denn so außergewöhnlich? Ist es auf anderen großen Märkten anders? Habe ich da bloß was nicht verstanden oder läuft es wirklich so?
Ja, bevor wir dazu kommen, ich erhöhe den Schwierigkeitsgrad und verbiete Autovergleiche in diesem Podcast.
Verstehe. Ein gebraucht Bilderrahmenverkäufer.
Schon besser. Oder Bücher von mir aus. Ja, nein und ja. die Hörer haben jetzt einen Vorteil, sie können zurückspulen, das kannst du nicht. Ich finde, dass wenn ich einen gebrauchten Gegenstand kaufe, dann impliziert das Wort gebraucht ja, dass der Gegenstand gebraucht ist. Und ich finde es eine Schweinerei, was die Publisher da momentan machen, dass sie die Schuld dem Käufer quasi zuschieben für die Aberzillionen von Trilliarden an Geldsäcken, die ihnen da verloren gehen durch den Gebrauchtspielemarkt. Ist ein absolutes Unding, was da passiert. Aber ich finde, zumindest in dem einen Punkt muss ich denen zustimmen, jetzt mal rein auf der Faktenlage, dass der Gegenstand nicht gebraucht ist. Wenn ich ein digitales Spiel kaufe, also alle Spiele, die wir spielen, sind digital, auch wenn sie auf einem physikalischen Medium daherkommen, haben die keinen Wertverlust, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich, dass die Gebrauchtspieldebatte da einfach sich nicht mit den anderen Märkten vergleichen lässt, wenn ich einen Gegenstand habe, wie diese, was du vorhin genannt hast, oder eben Bücher oder sonstige Konsumgüter, die Abnutzungserscheinungen zeigen. Und die Abnutzungserscheinungen am Handbuch, an der Verpackung von einem digitalen Medium, die lasse ich jetzt nicht gelten.
Weil also die Mint genau. Condition, über die wir das letzte Mal uns schon lustig gemacht haben, greift hier also auch nicht.
Nee. Also für Sammlergegenstände ganz klar, das ist ja logisch. Deswegen hatten wir ja letztes Mal auch schon gemutmaßt, dass die Sammlereditionen deswegen auch Zulauf haben, weil sie dann eben dadurch auch einen Wert diesem digitalen Gut dazugeben, der sich nicht kopieren und auch nicht weiterverkaufen lässt. Aber genau, wenn ich jetzt ein Batman Arkham City erstehe, neu im Laden oder eben gebraucht für die Hälfte, habe ich trotzdem das komplett identische, gleiche Produkt. Auch wenn es jemand vor mir schon durchgespielt hat und alle Sammelquests abgeschlossen hat, habe ich ja gar keinerlei Wertverlust. Ich kann das Spiel genauso genießen, auch noch Jahre später, wenn ich diese Hardware noch dazu habe. Deswegen verstehe ich, dass die Publisher da jetzt versuchen und die Spieleentwickler vor allem auch versuchen, da so ein bisschen die Awareness zu steigern. Mhm. Aber die Diskussion muss anders geführt werden, meiner Meinung nach.
Aber ist denn eine Zeit, in der praktisch immer größere fundamentale Spielteile nur noch online stattfinden, dieses Argument dann sofort ausgehebelt, weil ich eben nicht das vollwertige Spiel bekomme, da es der Vorgänger, der es gekauft hat, durch den immer weiter verbreiteten Online-Pass oder andere Mechanismen, die in Zukunft bestimmt irgendwie ihren Weg auf den Markt finden, bei Erstkäufer geblieben sind.
Ja, das ist, glaube ich, genau der Versuch, so dieses, das Produkt verbraucht sich ein bisschen. Ja? Also, es ist ja eine naheliegende Möglichkeit. Also, wie bei Batman Arkham City war zum Beispiel dieses ganze Catwoman-Kapitel, war ja ausgegliedert als runterladbarer DLC, der, glaube ich, auch schon auf der Disc war, der mit diesem Code freigeschaltet wurde. Und der dann dadurch nur einmal einsetzbar ist. Und wenn ich dir das Spiel jetzt ausleihe oder verkaufe, fehlt dir dieses Kapitel. Dadurch hat dieses digitale Produkt ja einen Wertverlust bekommen. Und deswegen, ja, ich finde es ärgerlich, weil für mich als Neukäufer, wenn ich habe Arkham City ausgepackt und das Erste, was ich machen darf, sind irgendwelche blöden Rubbelcodes ausfüllen und eintragen und irgendwelche Sachen runterladen. Finde ich als wieder mal so als Early Adopter, als Käufer von neuen Produkten, werde ich dafür bestraft, dass ich es nicht verkaufe später. Das ärgert mich.
Wann hast du denn das letzte Mal ein Gebrauchtspiel gekauft? Kannst du dich da noch aktiv dran erinnern?
Also bei älteren Spielen mache ich das durchaus. Aber ja, es ist nicht so, dass ich jetzt nur neue Spiele kaufe. Aber dadurch, dass natürlich relativ viel Testmuster hier reinkommen, passiert das höchstens, wenn ich dann ein Testmuster habe und es weiterschicke an Redaktionskollegen oder so, dass ich mir dann ein Spiel nachträglich noch hole, weil ich es noch nicht ganz durch habe, weil ich es nachholen möchte. Da kaufe ich dann schon auch mal gebrauchte Spiele oder eben von Freunden, dass man Spiele hin und her tauscht. Ich habe die Möglichkeit früher auch exzessiv genutzt natürlich und für Spieler mit kleinem Budget
Ja, eine schöne Redewendung, ja.
ist es ja ein sehr guter Markt. Also ich finde, dass die 50, 60 € sind ja nicht immer fair für aktuelle Spiele. Nicht alle Spiele möchte ich 50 bis 60 € ausgeben. Von daher finde ich den Gebrauchtspielmarkt eine sehr, sehr gute Quelle, um an Spiele ranzukommen, die mir vielleicht nicht den Vollpreis wert sind und um dadurch auch neue Spiele zu entdecken, wo ich dann gesagt hätte, okay, also jetzt irgendwie hat vielleicht mittelmäßige Kritiken bekommen, ist jetzt vielleicht nicht so mein Genre, aber für 20, 30 € würde ich es mir mal anschauen. Das
Ja.
weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber das habe ich schon öfter so erlebt und auch gehört und selber gemacht.
Ich habe jetzt vor ungefähr 15 Minuten mal das Spielregal, also jetzt nur den 360-Stapel, nochmal durchgeschaut und tatsächlich überlegt, welches von den Spielen war denn das letzte, das ich gebraucht kaufte. Und das war also doch schon eine Ecke her. Das war nämlich dieses. Muss man fast sagen, sehr schlechte nee, nicht Altered Beast, doch, nee, dieses Remake. Ah, wie hieß das Ding? Naja, auf jeden Fall. Ein Titel, den ich für Vollpreis auch nicht gekauft hätte, bei dem mir auch schon damals oder beim Kauf schon klar war, nach den Kritiken, das würde eher mittelmäßig werden. Aber ich habe das Gefühl, dass man bei vielen Titeln das auch gar nicht mehr machen muss, da sich die Spieleindustrie so ein bisschen dem Vorbild Filmindustrie anpasst. Und zwar insofern, als dass man sagt, man müsse in den, also das Filmbeispiel wäre, wir wollen am Startwochenende so und so viel damit einnehmen. Und jetzt ist es eben so, dass man innerhalb der ersten 4 Wochen mit dem Spiel so und so viel einnehmen will. Und dann kommt nämlich schon der harte Verramschungseffekt zum Tragen. Darum, wenn ich dann zum Beispiel sehe, 39 Stück als neu und dann kommen 28 Stück gebraucht und da unterscheiden sich die Preise entweder nicht oder es kann auch mal
Was meinst du mit
sechs.
Stück? Wo jetzt?
Bei Amazon zum
Ach so.
Beispiel. Können wir diese Firma überhaupt nennen?
Ja, klar.
Nun gut. Dass ich dann im Extremfall zum Beispiel das neue Spiel billiger ist als ein Gebrauchtangebot von einem anderen Anbieter. Das ist ja auch eine Entwicklung, die war vor ein paar oder sagen wir war vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so absehbar. Also, und es gibt, ich habe nochmal grundsätzlich auch überlegt, es gibt nicht so viele Gegenbeispiele preissenkungsmodellmäßig. Mir fällt da eigentlich spontan zum Beispiel Modern Warfare 1 ein. Das blieb relativ lange konstant, immer so dann auch um 40 Euro. Aber die
Ja, wegen dem
meisten,
Multiplayer-Part natürlich,
ja,
klar. Ja,
aber die
das ist
meisten.
ja auch genau das, warum jetzt Firmen wie EA bei Mass Effect einen Multiplayer-Part unbedingt mit reinnehmen wollen, weil ich spiele das Spiel durch und verkaufe es dann schnell wieder, solange es noch heiß ist und ich dann noch viel Geld für bekomme auf dem Zweitmarkt, wird durch Multiplayer-Parts natürlich abgeschwächt oder versucht zu verhindern.
Ja.
Geht mir auch so. Und viele, viele Titel sind halt einfach so begehrt, dass die auch dann lange, lange Jahre später auch noch einen hohen Wiederverkaufswert haben. Aber wenn ich jetzt hier in mein Spielregal gucke, ich habe so viele Spiele wie, glaube ich, noch nie momentan, weil sich das Verkaufen auch gar nicht mehr richtig lohnt. Also vor ein paar Jährchen war das schon noch so, dass ich mir die neuen Spiele meistens dadurch auch finanziert habe, dass ich eben die alten, die ich dann durchgespielt habe, wir erinnern uns an letzte Woche, dass ich Spiele nicht unbedingt aufheben muss, dass ich die mir einfach geschnappt habe, auf Amazon, eBay oder sonst Plattformen reingestellt habe, mir dadurch wieder Budget besorgt habe, um wieder neue Spiele zu kaufen. Also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, der verloren gehen wird, dass die Firmen immer davon ausgehen, auch die ganze Raubkopierdiskussion krankt ja immer an dem Beispiel, dass die Leute ja ihr Geld wieder reinvestieren in neue Spiele. Also nur weil es jetzt dann keinen Gebrauchtmarkt oder keinen Schwarzkopiermarkt mehr geben wird in Zukunft, heißt ja nicht automatisch, dass mehr Leute, die bisher Gebrauchtspiele gekauft haben, dann zu den neuen Produkten greifen. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass das Gesamtbudget der Spieler wird dadurch geringer werden an Geld, was sie in neue Spiele investieren. Oder könnte passieren.
Das Gebrauchtspiel kann ja auch, oder zumindest bilde ich mir das ein, gerade in Zeiten, in denen man viel in sozialen Netzwerken unterwegs ist, durchaus durch auch so eine Art, in Anführungszeichen, Einstiegsdroge sein. Also wenn Leute jetzt vielleicht gebraucht sich das erste Gears of War holen, vielleicht sind sie dann davon so sehr angefixt. Also erstens sind sie davon vielleicht so sehr angefixt, dass sie sich zwar Teil 2 und 3 zum regulären Preis holen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, klar.
Und zum anderen, da komme ich eben auf soziale Netzwerke zurück, ist das einfach darüber das sichtbar machen, dass jemand das spielt und das auch gut findet und durch das sämtliche Kommunikationskanäle durchbläst, ist, glaube ich, auch eigentlich im Sinne der Entwickler und des Publishers.
Ja,
Auch
also
wenn er
das.
vielleicht jetzt erstmal auf der Habenseite dann nichts übrig bleibt, aber das ist halt nicht umsonst. Also ich würde da fast von einem Kundenbindungseffekt vielleicht sprechen.
Wenn das Spiel gut ist, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also diese Mundpropaganda, die wird dadurch auf jeden Fall verloren gehen. Ich glaube schon, dass sich die Publisher da selber ein bisschen ins Fleisch schneiden, mit dem Versuch, diesen Gebrauchtspielmarkt einzudämpfen. Und der Versuch ist ja nicht so weit weg. Also diese Online-Pässe sind ja so ein zaghafter Versuch momentan, so ein bisschen Geld noch dazu rauszuholen oder diese 10-Euro-Strategie. Also irgendwelche Inhalte noch mit Codes anzubieten für die Neukäufer und die Gebrauchtkäufer kaufen sich das nach. Ich glaube schon, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, auch wenn es ärgerlich ist für die Erstkäufer. Mir ist es allerdings noch nicht rigoros genug. Also wenn sie schon diese Splittung machen, so nach dem Prinzip, dann würde ich es gerne sehen, dass sie zum Beispiel jetzt, Beispiel Mass Effect 3, gesagt hätten, hier, kauf doch einfach die Bestandteile, die du von diesem Spiel haben willst, einzeln, ja, oder bei Call of Duty. Es gibt ja durchaus Leute, die wollen nur den Multiplayer-Part von Call of Duty oder bei Battlefield oder sonstigen Shootern, dass sie sagen, hier, und die Singleplayer-Kampagne kostet halt irgendwie einen Zehner und die Multiplayer-Kampagne kostet irgendwie 20 und dann kannst du dir das aussuchen. Also ich fände es besser, wenn sich die Industrie da eher ein bisschen kreativ betätigen würde. Und anstatt so hinterfotzig versuchen, mir dann irgendwelche Codes mit Rubbelcodes da irgendwie versuchen, mich zu bestrafen und irgendwie ärgern sich ja nur alle über diese Download-Geschichten.
Ja, was ja wiederum tatsächlich der Fall sein könnte, wenn erstmal, wie wir ganz zu Beginn gemutmaßt haben, der physikalische Datenträger komplett wegfällt und sozusagen eins zu eins digital eingespeist wird. Vielleicht ist es dann auch einfacher, mit den Inhalten so fast schon postmodern zu jonglieren und dir das anzubieten, was du willst, oder gewisse Teile des Spielerlebnisses. Wobei, ja,
Glaubst du denn, dass die physikalischen Medien bleiben in der nächsten Generation? Also meine Hoffnung, einerseits meine Hoffnung, auch Ängste, also aber ich habe mehr Hoffnung da drin, dass die nächsten Konsolen einfach gar keine physikalischen Laufwerke mehr haben. Ich glaube leider, dass sie sich noch nicht ganz trauen, das jetzt bei der nächsten Generation zu wagen. Die PS Vita ist ja zumindest schon mal den Schritt gegangen, dass sie gesagt haben, alle Spiele, die wir releasen, kommen sowohl als Retail als auch als digitaler Download. Ist ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, bis es nur noch rein Download-Spiele gibt, oder?
ich könnte mir vorstellen, dass diese viel zitierte IT-Barriere, dass die Verbreitung von schnellen Netzen, wird ja immer gerne genannt in der Diskussion als Hindernis.
Du meinst, dass jeder Internet hat, oder was?
Ja, ich stimme mir so halb zu. Vielleicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Vorreiter damit auf die Schnauze fliegt, aber die dann alle, wenn dann Firmen vor, also wie zum Beispiel damals das Online-Spielen auf der Dreamcast, Phantasy Star Online, habe ich ja, bis die Telefone explodiert sind, gespielt mit entsprechenden Kosten. Ich weiß gar nicht, ob, wenn sich einfach mal jemand wagt, ob das dann nicht der entscheidende, ja, das ist da so ein Well, also es braucht vielleicht einen, der es wirklich durchzieht und damit halt vielleicht scheitert, den Erfolg der anderen dann begründet. Natürlich in den Großstädten sehe ich überhaupt kein Problem mehr. Und ich bin auch jetzt mittlerweile, also ich bin ja relativ viel in Deutschland unterwegs, auch ländlicher gerne. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf Gegenden treffe, in denen so wirklich ganz tabula rasa angesagt ist in Sachen Datenverbindung.
Nee, also ich war jetzt gerade bei Schwiegermuttern.
Ja.
Da ist zwar keinerlei Mobilfunknetz in dem Dorf, in dem Loch, aber Internet ist trotzdem schnell da.
Ja.
Aber wir sprechen ja, also Deutschland ist da, glaube ich, recht gut abgedeckt oder auch Europa. Aber wir reden ja über weltweite Konzerne. Also ich glaube, selbst in Amerika gibt es sicherlich noch einige Flecken, wo es schwer ist, Internet zu kriegen. Und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Hörer, der jetzt irgendwie in einem Dorf hier in Deutschland sitzt und sagt, ja, bei mir ist hier nur irgendwie Analogmodemzeiten von der Geschwindigkeit her. Aber es ist nicht so weit weg. Also die PS4, die mit dem Codenamen Orbis jetzt so ein bisschen gehandelt wird, der Nachfolger der PlayStation 3, da gibt es jetzt Gerüchte, dass eine Always-On-Verbindung für alle Spiele, egal was du machst, also auch physikalische Spiele, die du im Laden kaufst, wirst du nur spielen können, solange du online bist. Was Ubisoft ja auch schon mal probiert hat auf dem PC.
Ja.
Einerseits natürlich um den als Kopierschutz, dass einfach Spiele registriert werden auf deinen Account und dieses Spiel, was du jetzt gerade spielst, eben gecheckt wird, ob es eine Kopie ist oder nicht. Und andererseits natürlich als meiner Meinung nach so Vorreitermodell nach dem Motto, okay, wenn du diese Konsole hast, bist du eh immer online, weil du es immer sein musst. Also können wir irgendwann den Schritt wagen und einfach nur noch online verkaufen, um diesen Gebrauchsspielmarkt komplett einzuschränken.
Da würde mich interessieren, ob das da zu einer Entwicklung führt, zur, ich nenne es einfach mal sportlich, die kleine Zweitkonsole, ja, die sozusagen gehackt ist. Und dann habe ich eben meine vielleicht zwei Konsolen und auf einer spiele ich dann diese Online-Titel. Und dann habe ich dann so zwei, drei Sachen, die ich online spielen will, auch im Multiplayer. Und für den Rest denke ich mir, Mittelfinger für euch. Hier ist meine andere, meine gehackte Konsole und da habe ich meine 180 Raubkopien in 3 Tagen ziehen Ordner, die ich dann irgendwie über, keine Ahnung, USB-Stick oder SD-Karte oder wie auch immer auf das Ding draufpresse.
Gut, solche Modelle wird es immer geben, glaube ich. Da wird auch gerade und sowas wie ein Always On provoziert es ja geradezu. Also selbst bei Ubisoft, bei der Geschichte damals gab es ja Käufer, die gesagt haben, ja, ich kaufe das Spiel, weil ich Siedler mag, aber ich installiere als allererstes den Hack, ja, den Crack, um die CD nicht im Laufwerk haben zu müssen und nicht online sein zu müssen. Also das provoziert es, glaube ich, eher.
Die rotiert ja auch so schrecklich laut. Nur
Ja,
deswegen.
genau. Die Xbox hat auch Gerüchte, dass die auch was gegen den Gebrauchtspielmarkt machen wollen, wobei ich immer diese Gerüchte sehr, sehr mühselig finde. Ich glaube nicht, dass die physikalischen Medien schon so schnell komplett ausgerottet werden, auch aus einem ganz anderen Grund. Nicht nur, weil die, also wir Käufer wären da, glaube ich, relativ schnell mit einverstanden, siehe Origin oder so, wenn da entsprechend die Spiele rauskommen und exklusiv nur mit dieser Gängelung möglich sind zu spielen, wie jetzt Mass
Ja.
Effect 3 oder Battlefield 3, dann werden die Leute auch eine Always On auf der PlayStation 4 akzeptieren. Aber ich glaube, der Retail-Markt tritt den Konsolenherstellern da ganz schön auf die Füße. Also so ohne weiteres werden die, glaube ich, diesen Retail-Markt nicht ausmerzen können, weil da einfach viel zu viel Lobbyarbeit dahinter steckt, meiner Meinung nach.
Die Frage, ja, das hat man ja gesehen bei diesem PlayStation Portable Zwischending.
Die PSP Go oder wie hieß?
Genau, PSP Go. Vielleicht gibt es da aber irgendwie als, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da alternative Wege, wie man den Handel nicht vergrault oder wie man da trotzdem profitieren kann als Geschäft dran.
Ja, du könntest die Codes natürlich auch in den Laden stellen, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen überflüssig an.
Aber die Hardware an sich wird ja nach wie vor über. Meinst du, dass das dann sozusagen als trotzige Reaktion, wenn man die Software abzieht, dass sich dann der Handel auch weigern würde, die Hardware zu verticken? Also wie was er.
Das könnte ja durchaus passieren, ja. Aber da wird es ja trotzdem noch genügend Läden geben, die das dann trotzdem verkaufen. Nee, aber natürlich nimmst du den, also so Leuten wie GameStop natürlich, den nimmst du ja die komplette Geschäftsgrundlage weg. Die Kette hat ja also die müssten im Prinzip sich in sowas wie Steam verwandeln. Oder es
Ja.
müsste alternative Plattformen geben für die Konsolen, wenn wir jetzt nur bei der Konsolenwelt sind, die wie Steam dann eben als Verkaufsplattform oder so dienen können. Da müssten sich natürlich die Konsolenhersteller wieder für öffnen. Weil ein weiteres Problem, was ich habe, ich mag zwar keine physikalischen Medien und ich hätte gern alles schon online, aber ich habe große Angst davor auch gleichzeitig. A, vom Preismodell, weil ich natürlich, wenn ich jetzt sowas wie das PSN habe oder Xbox Live und alle Spiele nur noch darüber zu beziehen wären, gibt einfach keinen Preiskampf mehr. Es gibt diese Geschichte wie jetzt momentan, dass ich irgendwie 2, 3 Wochen auf ein Spiel warte und dann kriege ich es fast hinterhergeschmissen aus England, wird dann ja nicht mehr existieren. Also eine Konsole, bei der ich nur noch direkt beim Hersteller kaufen kann, ist natürlich fürs Preisgefüge sehr schwierig. Das kann man ja momentan auch beobachten, wenn du irgendwie Halo auf der Xbox kaufen willst, das kostet irgendwie immer noch 40 € als Game on Demand, was natürlich völlig abstrus ist. Und das zweite Problem, was ich habe, ist mit den Synchronisationen. Dass du dann eben, was man momentan ja auch schon erlebt, dass viele Download-Titel, die auf Xbox Live Arcade rauskommen, dann einfach keine englische Sprachausgabe mehr dabei haben. Ja? Und dann wirst du es halt einfach schwierig haben. Wie willst du aus dem Ausland importieren, wenn es deine einzige Quelle die ist, die mit Regiocode an dein Land gebunden ist?
Und das gilt ja dann auch für, oder Synchronisation wäre das eine Thema, das andere wäre, dass man Inhalte überhaupt bekommt.
Genau, ja.
Also, so als man halt das, wie groß damals die Überraschung war, als es hieß, Gears of War 3 wird offiziell in Deutschland erscheinen.
Die Leute sind auf die Straße, um zu feiern mit ihren Kettensägen.
Ich wollte gerade sagen, ich mit dem Lancer nackt im Wald haben getanzt, wie bei Texas Chainsaw 2 am Schluss. Da habe ich natürlich, es ist vielleicht sind nur so ein bisschen große Worte, aber man monopolisiert schon einen ganzen Kanal damit. Und wie man dann an entsprechende Inhalte rankommen soll, also man zwingt die Leute dann schon extrem in den Schatten zu gehen.
Ja, also du meinst jetzt die Grauzonen, dass ich mehr USA-Accounts anlege, über VPN versuche, meine IP zu verstecken und solche Geschichten.
Genau.
Das muss man ja jetzt manchmal schon irgendwie machen, wenn man bestimmte Sachen spielen will, was sehr, sehr ärgerlich, sehr anstrengend ist. Und diese Sachen lassen sich natürlich auch deutlich leichter unterbinden von Seiten der Hersteller, als jetzt irgendwie dir im Ausland ein Spiel zu bestellen.
Ja, das stimmt. Also regelmäßig fahren wir zum Beispiel in die Schweiz. Ich möchte es bei diesem Satz belassen.
Ja, das sind so ein bisschen meine Ängste, aber andererseits, es hat so viele Vorteile auch, diese Medien nicht mehr zu haben. Also ich finde es immer noch abstrus, dass ich mir ein Spiel per Post schicken lassen muss, was ich innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten komplett auf der Platte haben könnte. Wenn ich abends um 11:30 Lust auf ein Spiel habe, kann ich klicken, bezahlen und im Prinzip sofort losspielen. Kann ich aber momentan nur bei Arcade-Titeln oder bei kleineren Sachen, die halt online zur Verfügung stehen. Steam, die PCler sind da ja schon einen Schritt weiter. Da kann ich ja jederzeit einfach mir die Sachen besorgen. Da gibt es ja dann auch so gut wie alle Retail-Titel. Das ist mir bei den Konsolen noch ein bisschen zu weit hinten dran. Da hätte ich gerne
Klar.
sowas wie Steam.
Was kann es schon mit einem wunderbaren Weihnachtserlebnis des Karton- oder Umschlagaufreißens aufnehmen? Dieses herzlose Klicki-Klacki. Doch niemals. Der Duft des Spieles. Es riecht nach totem Baum. Es riecht nach
Nach
chemischer Klebe.
Druckerschwärze.
Chemischer Klebeverbindung. Und dann legst du es ganz zärtlich das erste Mal. Die CD schillert noch und schimmert und du legst es in das Laufwerk ein und die 360 macht bei mir Geräusche wie ein verdammter startender Airbus. Und dann geht es auch schon los.
Nee, du musst ja erstmal patchen. Du musst ja erstmal Day One Patch laden. Dann musst du den DLC-Rumpelcode eingeben, damit du auch das Prequel dazu bekommst, was dazugehört. Dann musst du dich noch mit deinem EA-Konto verknüpfen, um Origin-Verbindung zu haben. Dann bekommst du gleichzeitig auf deinem iPhone eine Newsletter von Origin, dass sie sich freuen, dass du bei diesem Spiel mitmachst.
Ich sehe schon, du bist recht herzlos. Aber was ist denn mit das Wasser ist. Ich habe es aufgesetzt. Ich muss weg. Ja. Na, du hast recht. Es passiert nicht sehr oft, dass ich um 23:30 abends sage, ich muss das Spiel haben. Nee, aber es wäre kein Problem, mir jedes dieser Spiele mit ein bisschen Wartezeit auf die Festplatte zu holen. Ja. Wobei, wenn es nur noch Daten sind, gell, dann uns nicht mehr unterstützt wird, haben wir auch schon drüber.
Das ist nämlich genau der nächste Punkt bei diesen reinen, in der Theorie klingt es ja so schön. Ich kann hier jederzeit mein NES-Modul rausholen, kann einmal drüber pusten, steck's in meine alte Konsole, die ich gehegt und gepflegt habe, habe unter Umständen auch noch vielleicht das richtige Kabel dafür, um es an einen modernen Fernseher anzuschließen. Zur Not habe ich noch einen alten Röhrenfernseher aufgehoben und kann im Prinzip jederzeit die alten Klassiker spielen. Ja, das klingt sehr romantisch. Kann ich jetzt bei den momentanen Sachen nicht. Also mein Spiel des Jahres letztes Jahr, zum Beispiel Bastion, war ein reiner Xbox Live Arcade-Titel. Was mache ich denn in 10 Jahren, wenn es mir gelüstet nach Xbox Live Arcade, nach Bastion meine ich natürlich. Habe ich A noch eine Xbox? Wenn ja, läuft Xbox Live Arcade noch? Kann ich dieses Spiel überhaupt noch starten? Inzwischen ist die Xbox vielleicht auch schon mal hinweggerauscht. Ich brauche ein spezielles Kabel. Ich brauche mein Account-Passwort noch, um an diesen Account dranzukommen, um die Spiele zu transferieren. Also ganz so einfach dürfte es nicht mehr sein, dann dieses Spiel lauffähig zu bekommen. Und wenn wir jetzt von 20, 25 Jahren reden oder von 40 Jahren, dass dann noch zum Beispiel irgendwie ein Bastion zum Laufen zu kriegen ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Aber vielleicht ist es auch tatsächlich, ich glaube, wir sind schon so eine, wir jetzt sozusagen um die Mitte 20 bis Mitte 30 vielleicht sind eine Generation, die vielleicht als erste begriffen hat, dass sie mit ihrem gesamten digitalen Content, um diesen am Leben zu halten, regelmäßig umziehen müssen.
Und regelmäßig zahlen?
Zahlen wahrscheinlich auch, aber das machen wir sowieso, wenn wir jetzt um 100.000. Mal Pac-Man Champion Edition 2000 Ultra Plus uns holen, und es ist geil, weil es gibt eine neue Farbe irgendwo. Aber das Digital haben auch immer gleichzeitig eine eigene Sicherungsbiografie schon fast benötigt. Also das erstreckt sich ja auch in die, ich möchte gerne meine Facharbeit aus Abiturzeiten nochmal durchlesen. Gut, dass ich sie damals ausdruckte, weil ich habe schon längst nicht mehr die Textverarbeitung, die ich damals benutzt habe. Ja. Und ich glaube, wenn man damit aufwächst, dann geht man mit dem Thema auch ungezwungener um, weil es schon eingeplant ist, dass man sozusagen alle 5, 6 Jahre seinen gesamten Account und seine gesamten digitalen Datenbestände mithin irgendwo umzieht. Ob das im Endeffekt viel weniger Aufwand dann sein wird, als ich muss meinen Xbox oder meinen Super NES-Spielestapel von Wohnung A nach Wohnung B mitschleifen und vielleicht noch den Röhrenfernseher aufheben, weil es so, sonst so dämlich hochskaliert wird oder schlecht skaliert wird, dass ich nichts mehr erkenne auf dem Bildschirm. Das möchte ich dahinstellen.
Sehe ich auch so. Also alte Sachen lauffähig zu bekommen, ist immer ein Act. Wird auch immer sein. Und ich glaube, dass wir sogar die zukünftige Spielegeneration wird da, glaube ich, einen Vorteil bieten, was man ja jetzt auch schon sehr oft sieht, dass alte Spiele einfach für die neuen Plattformen portiert werden. Und es wird, glaube ich, immer mehr so Spielekuratoren geben, ne? Die sich einfach zur Aufgabe machen, dieses Spiel habe ich geliebt, dieses Spiel werde ich für immer lieben und ich werde mich darum kümmern, dass dieses Spiel auch auf modernen Plattformen lauffähig ist, dass es portiert wird. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr stark zunehmen wird. Ich meine, was man jetzt auf dem iOS und auf dem auf Androids und auch auf Xbox Live Arcade und PSN für alte Spiele schon alle noch wieder neu laden und kaufen und spielen kann, ist ja die Virtual Console auf der Wii zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Also ich glaube, sowohl Publisher als auch Hersteller und vor allem Spieler werden da viel Mühe reinstecken, um diese alten Titel lauffähig zu halten. Und dann für einen kleinen Unkostenbeitrag dieses Spiel, also der Boris ist, glaube ich, auch so ein Kandidat, der würde eher nochmal irgendwie 2,99 € in eine Virtual Console Version reinschmeißen, als jetzt aus seinem Keller das Originalmodul hochzuholen, wenn er Lust hat auf Bomberman.
kann ich nachvollziehen.
Eben. Und von daher sehe ich das gar nicht so kritisch, dass diese Spiele nicht mehr funktionieren werden. Und Bastion wird garantiert in irgendeiner, so wie jetzt die ganzen HD-Versionen rauskommen, werde ich in 15 Jahren bestimmt ein Bastion 4P oder irgendwas spielen können.
8K.
8K.
Ja. Ja, klar, warum nicht? Also es ist ja so, dass vielleicht irgendwo anders auf der Welt Kinder hungern, aber Hauptsache, wir haben unsere Spiele. Ja,
dann können die immer spielen. Bizarre.
So viel Tränendrüse am Ostermontag.
Ja. Ich glaube auch, dass die Preise sich anpassen müssen, damit man das auch eher akzeptiert. Also ich kann es verstehen, wenn jetzt ein 40-jähriger Spieleveteran ein bisschen ins Weinen kommt, wenn er für sein Spiel, was er damals für 120 D-Mark aus Japan importiert hat, wenn er jetzt dafür irgendwie nochmal 99 Cent im iStore zahlen muss, kann ich verstehen, dass er eine Träne wegdrückt, was das denn alles für eine Abzocke ist. Aber die Preise werden ja auch günstiger oder müssen günstiger werden, wenn ich sie nur noch digital kaufe. Gerade weil dann dieser Gebrauchtmarkt ja komplett wegfällt und ich mein Geld nicht wieder zurückbekomme, wenn ich es als Gebrauchtspiel verkaufe, muss es jetzt einfach schnell passieren, meiner Meinung nach, dass wenn ich ein Spiel online beziehe, als reine Digitalversion, dass die nicht mehr 50, 60 Euro kostet wie der Retail. Mhm. Weil da einfach sehr viele Stationen wegfallen. Ich sehe es nicht ein, dass ich das gleiche Geld überweise an eine Firma und die damit noch mehr Profit macht, als wenn ich eine CD habe, die ich dann auch wieder verkaufen kann. Also das muss ich anpassen. Und dann habe ich auch kein Problem mehr damit, dann irgendwie zwei, dreimal für das Spiel zu zahlen, wenn ich es auf verschiedenen Plattformen dann spielen kann.
Aber die, also im Ende, ich denke, dass wir bei der Umstellung von Modul auf CD war die Diskussion ja auch der Gestalt, dass man von sinkenden Entwicklungskosten gesprochen hat, weil das in der Herstellung leichter zu handeln sei. Preise haben sich meines Kenntnisstandes nach nicht groß verändert. Ich denke, dass das jetzt auch nicht stattfinden wird.
Ja, so ein bisschen billiger sind die Spiele ja schon geworden, meiner Meinung nach. Ja. Also wie gesagt, so um die 100 bis 150 D-Mark hat man schon ausgegeben für große Spiele. Ja. Klar, jetzt kann man wieder aus die gute alte Ultima-Stoffkarte wieder rausholen. Aber zwischen 40 bis 50 Euro gibt man doch normalerweise für ein Neupreisspiel aus, oder? Also es sind ja schon Ausnahmen, wenn man da 60, 70 Euro für zahlt. Ja. Und wenn du ein, zwei Wochen wartest oder aus England bestellst, dann kommst du ja locker um die 20, 30 Euro hin.
Aber ehrlich, über 100 Mark habe ich, glaube ich, nur einmal gezahlt und das war für Secret of Mana.
Doch, ich habe hier steht der Day of the Tentacle Karton, da steht 119 D-Mark drauf.
Ja, und das Sonderangebotsding hast du wieder runtergekratzt.
Nein, mit Diskette, hier. Ich kann ja mal rascheln. Ja. Komm nicht hin.
Fass ich nicht an. Die Diskette geht bestimmt kaputt oder zerbröselt dann.
Aber auch ein gutes Beispiel hier. Ich habe das Original Day of the Tentacle. Denkst du, ich habe noch ein Diskettenlaufwerk irgendwo? Ich würde mir jetzt wahrscheinlich eher die Scum-VM-Version runterladen, wenn ich spielen würde, als mir dieses Originalspiel irgendwie ein Diskettenlaufwerk hier mit zu besorgen.
Ich dachte, ich hätte jetzt für deinen Geburtstag vielleicht schon was auf der Hinterhand dann.
Diskettenlaufwerk.
Schönes Diskettenlaufwerk.
Ja. Also die Preise müssen sich anpassen, aber da sind, glaube ich, wieder die Retail-Leute im Weg. Also der GameStop wird sich doch beschweren bei Microsoft, wenn die sagen, ja, ihr schickt uns euer Halo 5 irgendwie für 60 Euro, wir sollen das hier für 55 im Sonderangebot verkaufen und bei eurer Konsole müssen die Leute nicht zu uns kommen, sie können es sich direkt runterladen und bekommen es für 35, das kann ja nicht sein. Also ich glaube, dass da noch sehr viel Kampf nötig sein wird, um die Preise online zu drücken.
Ja, also ich denke, und ich glaube, dass man entsprechend auch ein Unternehmen sein muss mit der Marktmacht, wie es Microsoft darstellt, um diesen langen Atem überhaupt zu haben, um sowas im Zweifelsfall gegen den Widerstand von anderen großen Marktplayern, Retailplayern durchpressen zu können.
Was ist denn dein Wunsch jetzt für die neuesten Konsolen, also für den Nachfolger von der Xbox und PS4? Wie sollte dieser Gebrauchtmarkt da aussehen oder die Spiele?
Welt. Also ich habe im Endeffekt auch nichts gegen deine Vision der Zukunft. Solange damit nicht einhergeht, dass Inhalte allzu sehr beschnitten werden, im Sinne von, das geht leider nicht aus die Gründen A, B, C, D, aber du hast keine andere Möglichkeit mehr, da ranzukommen, hätte ich keine Probleme damit, das auch komplett umzustellen. No. Insofern können wir uns da heute nicht so sehr reiben.
Das machen wir nach dem Podcast. Oh ja. Ja, also ich würde mir wünschen, von mir aus dürfen die Retail-Versionen ruhig bleiben. Ich würde es mir so wie auf der PS Vita wünschen, dass es einfach für Leute wie mich, die eine gute Internetverbindung haben und die physikalischen Medien nicht brauchen, dass es einfach wirklich von allen Spielen auch eine Online-Bezieh-Version gibt. Die darf dann bitte ein bisschen günstiger sein, weil ich ja dieses Spiel nicht verkaufen kann. Die Utopie, dass ich irgendwie digitale Spiele wieder verkaufe, das wird, glaube ich, nie kommen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Sie müssen günstiger sein und ich möchte aber jederzeit dieses Ding einfach runterladen können. Und ich möchte einfach ein vernünftiges Alterssystem. Also von mir aus sollen die meine Personalausweisnummer oder irgendwas abfragen für meinen Xbox Live-Account. Ich will einfach auch ab 18 Spiele dort online beziehen können und nicht so wie jetzt irgendwie alles ab, was ab 16 ist und ein bisschen Blut hat, darf ich dann irgendwie nicht mal die Demo runterladen. Das finde ich einfach bescheuert. So, finde ich
Also,
doof.
findest du doof,
Finde ich voll
aber
doof.
erneut spricht einfach aus dir der Familienvater. Das sehe ich ganz aus. Sehe ich auch so.
Ja, aber die Möglichkeiten gibt es ja eh schon. Also man kann ja die Xbox hier altersbeschränkt und dann macht diese nee, altersbeschränken, so rum. Und
Hauptschränkt.
Schranke. Und deswegen würde ich mir das schon wünschen, dass da einfach ein Schritt weitergeht und dass ich auch die bösen Spiele mir besorgen kann, ohne da jetzt groß mit VPN und irgendwelchen halb illegalen Sachen rumzuhantieren zu müssen.
Böse Spiele, sind das auch die guten Spiele? Fragezeichen. Schalten Sie nächste Woche ein.
Ja, wäre doch auch mal ein Thema hier. Brutalität als Lustgewinn. So, passt der Gruß jetzt an den
Nee.
Pferdefleischesser? Nee,
Nee,
dann
überhaupt
heben wir uns für die Brutalität auf, oder? Da passt der
nicht.
besser.
Ich schlage vor, wir grüßen die Pixelmacher.
Das ist immer gut.
Ja.
Ja. Ein Gruß an Valentina und die Pixelmacher.
Jawohl.
Jawohl.
In diesem Sinn danke ich für das Gespräch. Es war sehr interessant.
Danke Ihnen, Herr Inderst, fürs Vorbeischauen. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder.
So soll's sein.
Und nicht vergessen, abschalten.
Klick, klack.
Tschüss.